Deutschlandfunk. Hintergrund.
Streit um Aufarbeitung. DDR-Dissidenten ringen um die Deutungshoheit. Von Norbert Seitz.
Liebe Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen hier im Schloss Bellevue zu einer Diskussion.
9. November 2022. Es ist der 33. Jahrestag der Maueröffnung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu einem Symposium in seinen Amtssitz geladen. Titel der Tagung: Wie erinnern wir den 9. November?
Wir können den 9. November im 20. Jahrhundert nicht verstehen, ohne einen tieferen Blick zurück.
Unter den geladenen Gästen sind an diesem Tag auch etliche Bürgerrechtler und Bürgerrechtlerinnen aus der DDR-Zeit. Werner Schulz etwa, früherer Bundestags- und Europaabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen aus Sachsen. Der Gang ins Bellevue fällt ihm dieses Mal schwer, weil er sich seit geraumer Zeit in quälenden Dauerfäden befindet mit vormals gleichgesinnten Dissidenten und Aufarbeitern der SED-Diktatur. Schulz wird während der Feier einem Herzleiden erliegen. Als großes Verdienst des Verstorbenen wird später in zahlreichen Nachrufen nicht nur sein Widerstand gegen das SED-Regime angesehen, sondern auch, dass er im September 2001 während der von Ovationen begleiteten Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Deutschen Bundestag als einziger das Plenum verlassen habe. Aus Protest gegen die brutalen Menschenrechtsverletzungen der russischen Armee in Tschetschenien. Doch in die Nachrufe mischen sich auch Misstöne aus der alten Dissidentenszene. Zweifel werden geäußert, ob der ehemalige Bürgerrechtler das Plenum tatsächlich verlassen habe, berichtet der Publizist Richard Herzinger.
Bestürzenderweise, nachdem ich diesen Nachruf verfasst hatte, wurde mir eine Nachricht übermittelt per SMS, auch von einem sehr integeren ehemaligen DDR-Bürger, und auch eine Figur der Öffentlichkeit, in der ich darauf hingewiesen wurde, dass das wohl nicht so ganz stimmen würde, dass Werner Schulz gar nicht das Plenum verlassen habe, dass es davon ein Video gebe, dass das beweise. Hab's mir dann angeschaut, aus diesem Video geht nicht viel hervor.
Herzinger kann den vertraulich erhaltenen Informationen, die später von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und anderen Blättern aufgegriffen und thematisiert wurden, nicht viel abgewinnen.
Wenn da irgendwie so ein Video existiert hat, warum hat man das nicht zu seinen Lebzeiten thematisiert? Aber irgendwie wurde damit versucht, ihm am Zeug zu flicken, ihn in seiner Glaubwürdigkeit zu erschüttern.
Dieses drastische Beispiel scheint symptomatisch für das Auseinanderdriften der früheren Bürgerrechtsszene. Der aus Jena stammende Schriftsteller Lutz Rathenow, geboren 1952, war selbst aktiver Oppositioneller mit Hafterfahrung. Nach der Einheit war er Landesbeauftragter Sachsens für die Stasi-Unterlagen. Er bezeichnet die in sich zerstrittene ehemalige Dissidentenszene mittlerweile als eine Art, Zitat, Selbstzerstörungsgemeinschaft, in der die Verdienste des anderen bestritten und Aufarbeitungserfolge in Abrede gestellt würden. Dabei gehe es immer auch um das Deutungsmonopol über die Geschichte der DDR. Oder um Fragen wie, wer hat das Recht auf Expertise? Wer kann über die DDR am authentischsten Auskunft geben? Und, nicht zu vergessen, um den Streit um Podiumsplätze und Fördertöpfe.
Die Dissidenten waren sich nie einig, das machte sie ja auch kreativ, man muss sich auch nicht einig sein. Und sie sind in verschiedene politische Flügel zerfallen und in die, die den Westen praktisch nutzten, um Projekte zu machen, eine Galerie zu gründen, einen Verlag zu gründen, Zeitschriften zu gründen. Und in der Zwischenzeit ist die Verschiedenheit immer größer geworden.
Bis hin zum Abgleiten einiger Oppositioneller ins rechtspopulistische Milieu. Schriftsteller Marco Martin war noch im Mai 1989 als sogenannter Kriegsdienst-Totalverweigerer in die Bundesrepublik übergesiedelt. Er lernte Dissidentinnen und Dissidenten erst nach dem Mauerfall näher kennen und war stets voller Bewunderung für sie und ihren Mut. Umso größer ist heute sein Unverständnis über die aktuellen Disharmonien.
Das macht es ja auch so doppelt absurd, dass für die Leute, denen die DDR nichts sagt, beziehungsweise die die DDR schönreden wollen, für die sind natürlich alle Dissidenten, alle Aufarbeiter ein rotes Tuch. Und wenn sich diese Menschen, die eine andere DDR-Geschichte zu erzählen haben, eine Geschichte des Widerstands, dann selbst noch behaken, dann wird es wirklich absolut absurd.
Doch wie konnte es so weit kommen? Einig waren sich die Dissidentinnen und Dissidenten ursprünglich nur in der Beseitigung des totalitären SED-Staats. Für die Schriftstellerin Ines Geipel war die Spaltung der Szene dadurch von vornherein angelegt.
In der Dissidenz stecken ja auch zwei Projekte, die DDR hübscher zu machen oder die DDR zu beenden, kategorisch zu beenden, also die Diktatur zu beenden. Und diesen Streit hat diese Dissidenz über 89 hinaus verlängert.
Streitpunkte in der Auseinandersetzung um die historische Deutungshoheit gab es viele. Zum Beispiel die Frage, ob die DDR ein Unrechtsstaat war oder eine am Ende eher milder gestimmte Autokratie, in der nicht alles zum Schlechten bestellt war. Außerdem entwickelte sich eine Kontroverse über die Frage, ob die SED-Diktatur in einer friedlichen Revolution unterging oder als bankrottes System implodierte. Damit einherging 2019 der Disput darüber, ob die Opposition die friedliche Revolution überhaupt herbeigeführt habe. Ausgelöst wurde die heftig geführte Debatte von dem aus der DDR stammenden Religionssoziologen Detlef Pollack, der sich als früherer Beobachter der Szene zu dieser Richtigstellung veranlasst sah.
Entscheidend für den Sturz der SED war der Massenprotest. Und in den Wochen, als sich der Massenprotest formierte, waren die Oppositionsgruppierungen mit anderem beschäftigt, als die Demonstrationen zu organisieren. Sie strebten mit dem neuen Forum an der Spitze den Dialog an mit der Bevölkerung, nicht zuletzt mit der SED, und sie warnten vor einem blinden Aktionismus. Die Oppositionsgruppierungen sind insofern ein wichtiger Kristallisationspunkt des Umbruchs, aber nicht die Ursache. Ich denke, dass die Rolle der Bevölkerung weitgehend unterschätzt wird und es wäre Zeit, die Stärke in den Blick zu nehmen.
Darüber machte sich in der Bürgerrechtsszene Unmut breit. Der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, dessen Schwerpunkt die Aufarbeitung der SED-Diktatur ist, hielt im Streitgespräch des Deutschlandfunks dagegen, es habe gerade in einer vorrevolutionären Stimmung mutiger Männer und Frauen bedurft,
die gewissermaßen das Heft des Handelns in die Hand nehmen, die ersten Aktionen einleiten, die Öffentlichkeit herstellen. Genau das hat die Opposition, hat die Bürgerrechtsbewegung mit ihrer Erfahrung seit Mitte der 80er Jahre dann im Sommer und Herbst 1989 auch getan.
Gegen Detlef Pollacks These von der neu zu bewertenden Rolle der Bevölkerung beim Niedergang der DDR wendet sich auch Schriftsteller Marco Martin.
Meine Beobachtung ist nämlich, dass die Fokussierung auf die DDR als Diktatur diejenigen betrifft, die unter dieser DDR-Diktatur gelitten haben. Die traurige Wahrheit ist, dass Millionen von Menschen in der DDR sich arrangiert haben und eben auch 1989 nicht auf der Straße waren. Das ist ja so eine wohlmeinende, paternalistische, beinahe Geschichtslüge, dass man sagt, die Leute in der DDR haben ihre Revolution gemacht. Es war eine mutige Minderheit.
Dennoch bleiben rückblickend Zweifel darüber, ob in den vergangenen drei Jahrzehnten nicht ein zu harmonisches Bild von den Bürgerrechtlern und Bürgerrechtlerinnen und deren friedlicher Revolution gemalt worden ist. Der Autor und ehemalige Oppositionelle Lutz Rathenow unterscheidet zwischen zwei Phasen der Einflussnahme.
Ich denke, die Dissidenten werden unterschätzt, was die Zeit vor der friedlichen Revolution angeht. Die vorbereitenden Arbeiten, die Kreise und Rituale, die Friedlichkeit garantierten. Also bis in den Herbst 89 werden sie mitunter unterschätzt in ihrer mindestens regionalen Bedeutung. Und dann in der Zeit der gesellschaftlichen Umgestaltung werden sie manchmal als Symbolfiguren dann doch in ihren realen politischen Einfluss überschätzt.
Der Liedermacher Wolf Biermann war in den Augen vieler der DDR prominentester Dissident. Seine Ausweisung 1976 durch das SED-Regime geriet zum deutsch-deutschen Teilungsdrama und sorgte für weltweite Empörung. Biermann stellte in seiner 2016 erschienenen Biografie einen chronischen Mangel an geeigneten Rebellen in der DDR fest. Und schon viel früher, in seiner Büchner-Preisrede im Jahr 1991, hatte er dazu ausgeführt:
Es gab keine Charta 77 in der DDR. Zu einer Gewerkschaftsbewegung wie in Polen gab es nicht mal Ansätze. Ach, und der permanente Aderlass. Die unruhigen Geister der DDR, die potenziellen Rebellen, wurden 40 Jahre lang in den Westen getrieben und vom Vogel verkauft. Es bildeten sich zwar kleine Nester des Widerstands, aber alle Oppositionsgruppen waren von Stasi-Metastasen zerfressen.
Wie umstritten die Aufarbeitung vor allem mit Blick auf die Rolle der Dissidentinnen und Dissidenten von damals auch heute noch ist, hat auch der Historiker und vormalige Oppositionelle Rainer Eckert erfahren. Der langjährige Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig hat unter dem Titel »Umkämpfte Vergangenheit« eine Chronik der Aufarbeitung vorgelegt. Deren Veröffentlichung war erst im zweiten Anlauf möglich geworden, nach juristischen Auseinandersetzungen mit ca. 20 Personen, die sich in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt fühlten. In der neuen Fassung, nunmehr im Leipziger Universitätsverlag erschienen, macht Rainer Eckert unter den Gegnern der SED-Diktatur drei Gruppen aus. Zunächst die 300.000 politischen Häftlinge, dann die geflüchteten Ausreiser sowie die Bürgerrechtlerinnen und Revolutionäre des Jahres 1989. Auch wenn die einstigen Dissidentinnen und Dissidenten ihr ersehntes Hauptziel erreicht haben, spaltet auch die Frage, was die DDR wirklich war, noch immer. So möchte der Ex-Bürgerrechtler Lutz Rathenow in seiner Lebensbilanz im Mauerstaat nicht nur auf einen generellen Diktaturbefund fixiert bleiben.
Was ist die DDR? Was betrachtet man dort? Ich bin nicht dafür, nur eine Repressions-DDR zu betrachten. Das System war eine Diktatur, unzweifelhaft. Und das ist ganz klar, das muss auch geschärft dargestellt werden. Aber in der DDR war wirklich nicht alles grau.
Was die DDR und der SED-Staat waren, dies aufzuarbeiten, nimmt sich seit nunmehr 25 Jahren eine vom Bundestag eingesetzte Bundesstiftung vor. Mit ins Leben gerufen auch von früheren Dissidenten wie Rainer Eppelmann und Markus Meckel. Im Zentrum der Aufarbeitung steht dabei, SED-Opfer zu Wort kommen zu lassen, um ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Anna Kaminski ist seit 2001 Direktorin der Stiftung. Sie wehrt sich gegen die wiederkehrenden Versuche, die DDR im Alltag als ein ganz behagliches Land darzustellen, wo es zwischenmenschliche Wärme und Solidarität gegeben habe und man mitunter vergessen konnte, in einer Diktatur zu leben. Ihre Kritik richtet sich dabei aktuell gegen den Bestseller der 1985 in der DDR geborenen und heute in England lebenden Historikerin Katja Heuer. In Diesseits der Mauer werde versucht, eine neue Geschichte der DDR zu erzählen, eine Geschichte, die sich gegen eine angeblich zu Stasi- und opferorientierte Aufarbeitung der SED-Diktatur wendet und dagegen sogenannte unverdächtige Alltagsgeschichten in den Blickpunkt rücken möchte.
Wir auch als Bundesstiftung setzen da tatsächlich immer dagegen, deutlich zu machen, das war der Alltag in einer Diktatur und nicht ein Alltag ohne Diktatur. Und auch die jüngsten Publikationen, die eben genau auf diesen Zug aufspringen, sind ja erneute Versuche, die DDR weichzuspülen, statt genau zu benennen, was dieses Regime war. Ein Regime, was auf Menschenrechtsverletzungen, dem Vorenthalten von bürgerlichen Rechten und Freiheiten basiert hat und was auch von vornherein erklärt hat, dass es eine Diktatur ist.
Geschichten aus dem normalen Alltag statt bloß düstere Stasi-Bilanzen hatte schon Bundespräsident Johannes Rau 1999 gefordert. Joachim Gauck, einer seiner Amtsnachfolger und selbst früherer Oppositioneller, der Erfahrungen mit Kritik aus den eigenen Reihen gemacht hat, konnte darin aber keinen hilfreichen Umgang mit der historischen Wahrheit erkennen. Er wittert hinter der bemühten Hervorkehrung des Alltags stets nur die Verharmlosungsparole: Es war nicht alles schlecht. Schon 2008 sagte er dazu,
in weiten Kreisen des Ostens, dass eben erinnert wird aus schlechten Zeiten, was gut war oder was angenehm war. Es fehlt nicht viel und dann sind es Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und die Tatsache, dass wir uns verliebt haben in diesen Zeiten, die erhalten müssen für die Unterstreichung dieser Parole.
Doch mit dem überwältigenden Echo auf die Bücher von Katja Heuer und auch Dirk Oschmanns »Der Osten, eine westdeutsche Erfindung«, scheint derzeit auch die in sich zerstrittene Dissidentenszene mit ihrem Narrativ, mit den Repressionsschicksalen und mutigen Aktivitäten in die Defensive geraten zu sein. Anna Kaminski von der Stiftung Aufarbeitung erinnert dabei an die verschiedenen Phasen der Aufarbeitungsdebatten seit der Einheit.
Wir haben die 90er Jahre erlebt mit dem klaren Bekenntnis, das war eine Diktatur, das gab viele Verbrechen und sehr viel Unrecht. Dann zu Ende der 90er Jahre unter dem Eindruck der enttäuschten Transformationshoffnungen, die Nostalgiewelle. In den 90er Jahren standen ganz stark die Täter im Mittelpunkt. Die galten als interessant. In den 2010er Jahren traten die Opfer stärker in den Mittelpunkt. Aber mittlerweile ist mein Eindruck, treten die wieder in den Hintergrund und zwar zugunsten dieses in Anführungsstrichen unverdächtigen Alltags. Und meiner Meinung nach dient das eben auch dazu, zu sagen, ja, so schlecht war das ja gar nicht.
Dadurch seien in den vergangenen Jahren die Perspektive auf die Opfer, die Brutalität und das Unrecht des Regimes wieder ein wenig verdrängt worden. Hierin sieht die Schriftstellerin Ines Geipel auch ein Versäumnis der aus ihrer Sicht nur noch mit sich selbst beschäftigten Dissidentinnen und Dissidenten. Geipel, geboren 1960, war Leichtathletin in der DDR, ehe sie kurz vor dem Mauerfall das Land verließ und danach die Aufarbeitung des Staatsdopings in der DDR und die Entschädigung der Opfer zu ihrem Thema machte. Auch sie ist in jüngster Zeit in die Schusslinie interner Fäden geraten. Geipel sah sich mit Vorwürfen konfrontiert, das Ausmaß des DDR-Staatsdopings zu übertreiben.
Die Tiefendimension, die Brisanz, die Härte, den Terror, die Willkür des Systems, das ist uns jetzt in den letzten 35 Jahren ziemlich aus dem Blick geraten. Wir sind in einer postfaktischen Show im Hinblick auf DDR und im Hinblick auf die Diktaturgeschichte. Und da gibt es viele Interessen und viel Reviergehabe auch. Wir haben, was die DDR angeht, über 3 Millionen DDR-Unrechtsopfer. Und da ist die Frage, wo sind sie, wo sind deren Geschichte? Hat man genug getan, um sie in die Gesellschaft zurückzuholen? Und da sieht unsere Bilanz nicht gut aus.
Für Ines Geipel ist die DDR-Geschichte eine Geschichte des Trotzdem-Lebens. Sie sieht nunmehr in der allmählichen Verdrängung von früherem Unrecht auch einen gewichtigen Grund für die Erfolge der AfD in den ostdeutschen Bundesländern.
Wenn wir so mit Geschichte umgehen, müssen wir uns nicht wundern, dass Generationen, die heute ohne Diktaturerfahrung sind, liebäugeln mit der AfD.
Dass die ostdeutsche Bürgerrechtsszene, auch dank eigener Unzulänglichkeiten und interner Querelen, ins Hintertreffen geraten ist, während eher relativierende Anschauungen über die DDR wieder gepflegt würden, ist für Anna Kaminski, die Direktorin der Bundesstiftung für Aufarbeitung, Ansporn genug, ihren Stiftungsauftrag zu forcieren.
Zur Aufklärung beizutragen, aufzuklären darüber, was bedeutete die deutsche Teilung oder was bedeutet das Leben in einer Diktatur und was sind die Unterschiede zwischen Demokratie und Diktatur. Das ist ein Marathon und kein Sprint. Und wir sind jetzt vielleicht bei Kilometer 18 oder 19 angekommen.
Und das ist nicht einmal die Hälfte der Wegstrecke eines Marathonlaufs.
Das war der Hintergrund. Streit um Aufarbeitung. DDR-Dissidenten ringen um die Deutungshoheit. Von Norbert Seitz. Redaktion Anne Reit.
Zum Schluss noch eine Empfehlung für alle Hintergrundfans. Der Rest ist Geschichte. Der Podcast, in dem wir Fragen von heute mit Hilfe der Geschichte beantworten.
Mit Antran und
mir, Jörg Biesler. Wir führen lange Gespräche mit Expertinnen und Experten, die sich echt auskennen und gleichzeitig gut davon erzählen können.
Neue Folgen von Der Rest ist Geschichte gibt es immer donnerstags
in der DLF Audiothek-App.
Wir freuen uns, wenn ihr zuhört.